Liebe Leute, bevor es hier losgeht, eine kurze Triggerwarnung. In dieser Folge wird sexualisierte Gewalt besprochen und Frauenfeindlichkeit. Wenn euch das gerade nicht gut tut, dann überspringt die Folge vielleicht oder hört es mit anderen zusammen. Achtet jedenfalls auf euch und jetzt viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen bei Schöner Glauben. Mein Name ist Jason und ich begrüße euch zu einer neuen Folge. Die Sommerpause ist zu Ende. War eine Menge los, eine Menge spannende Sachen, Freakstalk. Dann war ich auch bei Zwischenraum und das waren sehr tolle Erlebnisse. So muss ich direkt auch mal Danke sagen. Vor den Ferien hat es einige Leute gegeben, die mich finanziell unterstützt haben hier für den Podcast. Und das hat mir ermöglicht, neues Equipment zu kaufen, so dass zum Beispiel mein Freakstalk dann auch live vor Ort aufgenommen werden konnte. Da bin ich sehr dankbar, möchte an der Stelle nochmal Danke sagen. Und wenn von euch jemand denkt, ja, wäre eine gute Sache, Schöner Glauben zu unterstützen, könnt ihr das gerne machen über PayPal oder über Ko-fi. Und da gibt's die Links jeweils in den Shownotes. Ja, ich bin da sehr dankbar für, weil Podcast ist tatsächlich eine Sache, die ihr zwar alle kostenlos hört, aber es ist eben sowohl Zeit, aber es sind auch Finanzen, die von meiner Seite aus da investiert werden. Und deswegen bin ich sehr dankbar für alle, die sich da einbringen. Vielen Dank nochmal. Und genau, heute ist wieder eine Folge aus dieser This Is-Serie. Also bei This Is, da nehme ich mir immer TheologInnen vor, die auf mich auf die eine oder andere Art einen wichtigen Einfluss gehabt haben. Und das kann positiver Einfluss sein, es kann negativer Einfluss gewesen sein. Jedenfalls sind das Menschen, die mich begleitet haben. Und das reflektiere ich in dieser Serie. Und heute ist es Mark Driscoll. Mark Driscoll, ich habe da mal als Untertitel gewählt, frommer Kulturkampf auf Speed. Es soll dabei um, ja, sehr stark um das Männlichkeitsbild von Mark Driscoll gehen. Und dieses Männlichkeitsbild, was er prägt, das wird manchmal Hypermaskulinität genannt oder eine hypermaskuline Theologie. Manchmal wird er auch Muscular Christianity zugesagt, also eine Art muskuläre Christenheit, Christentum. Naja. Ich habe Verschiedenes vor. Ich möchte mit euch zuerst mal als Einstieg ein bisschen darüber nachdenken, wie Mark Driscoll mir begegnet ist. Also nicht persönlich, sondern über seine Predigten und Bücher. Dann habe ich das versucht, ein bisschen zu systematisieren. So verschiedene Merkmale von der Theologie von Mark Driscoll habe ich rausgearbeitet. Dann habe ich eine sehr spannende, eine Soziologin gefunden, die eine Dissertation über Mark Driscoll und seine Theologie gemacht hat. Da nehme ich euch auch ein paar Gedanken mit rein. Und am Ende werde ich dann noch ein paar von den aus meiner Sicht bedenkenswerten Highlights, also von Dingen, die so durch die Medien gegangen sind und die irgendwie ja herausstechen von dem, was Mark Driscoll öffentlich von sich gegeben hat und so weiter. Da werde ich 5 kurze Stories und Schlaglichter setzen am Ende. So, Mark Driscoll. Mark Driscoll ist mir in den 2000er Jahren begegnet und zwar dadurch, dass er recht schnell Predigten online gestellt hat. Mark Driscoll ist Pastor damals gewesen der Mars Hill Church in Seattle. Die hat er 1996 gegründet und das galt lange als sehr innovative Gemeinde, die sehr erfolgreich war, weil recht schnell recht viele Leute dazugestoßen sind. Und das, was mir an den Predigten von Mark Driscoll aufgefallen ist, ist einerseits, dass er frei reden konnte. Und zwar in einer sehr unterhaltsamen Art und Weise. Ich fand es nicht immer lustig, aber vor allen Dingen war es unterhaltsam. Er hat Predigten gehalten, die bis zu einer Stunde gingen. Und man konnte ihm wirklich zuhören. Es ist nie so gewesen, dass die Aufmerksamkeit da verloren ging, sondern das konnte er wirklich halten. Er konnte diese Spannung über 40, 50, 60 Minuten konnte er halten, was wirklich sehr, sehr bemerkenswert war. Dann, eben diese Art von Kreativität oder von Innovation, dass nämlich diese Predigten sehr schnell bei YouTube zu finden waren. Da war Mars Hill mit die erste Kirche, nach eigenen Aussagen waren die sogar die ersten, die Predigten online zur Verfügung gestellt haben. Und dann auch MP3s und YouTube-Videos da von den Predigten erstellt haben. Damals, also in den frühen 2000ern, war es für mich tatsächlich so, dass ich selber noch in einer ja calvinistisch geprägten Theologie unterwegs war, also sehr fundamentalistisch. Und da Mark Driscoll damals auch reformiert war und so eine neokalvinistische Sicht hatte, ist das mir inhaltlich recht nah gewesen. So über Neokalvinismus und überhaupt über die calvinistische Theologie müsste man nochmal einen eigenen Podcast machen. Das spare ich hier mal aus, obwohl das in Bezug auch auf Mark Driscoll wirklich interessant wäre. Aber hier geht's mir um einen anderen Punkt. Mark Driscoll hat das nämlich geschafft, eine wirklich sehr konservative, vielleicht könnte ein anderer sagen, bibeltreue Theologie zu verbinden mit Rockmusik, mit so einem Indie-Charme, also Leute, die eher aussahen, als würden sie irgendwie auf einer Ranch arbeiten, die auch so ein Country-Flair mitgebracht haben. Und das Ganze hatte etwas Rustikales, auch von der Ästhetik her, das Grafikdesign, das war angelehnt vielfach an so, ja, Western, waren eher dunkle Farben, war nicht so Pastellfarben, sondern das war markant. Und das hat mich tatsächlich abgeholt. Ich muss sagen, ich war in meiner Jugend tatsächlich nie so im Team, weiß nicht, Popmusik sowieso nicht, aber auch nicht in einem Hip-Hop-Team, sondern meine Subkultur da war mehr Punk und Rock. Und das hat er stärker bedient. Also in den Gottesdiensten wurden alte Lieder gesungen, wirklich christliche Klassiker, Amazing Grace oder sowas. Aber das wurde eben in so einem Grunge-Rock, Country-Rock, in so einem Style gemacht. Und das war wirklich sehr, sehr bemerkenswert. Das hat mich sehr stark abgeholt. Auf der Website damals konnte man auch die Bands, die bei Mars Hill gespielt haben, die haben da ihre Songs, haben die da aufgenommen und hochgeladen. Die Qualität war furchtbar, aber das hat einen sehr guten Eindruck gegeben, hat mich stark abgeholt. Das war spannend. Und dann muss man auch sagen, Mark Driscoll war mit seiner Kirche extrem erfolgreich. Das ist auch etwas, was ich wahrgenommen habe. Ich erinnere mich an einen Ostergottesdienst 2012. Da waren 17.500 Leute in einem Footballstadion. Und das ist durch die Decke gegangen. Dann haben die in diesem Ostergottesdienst Taufen angeboten in dem Stadion. Da haben sich über 600, fast 700 Menschen haben sich da taufen lassen. Und das war schon sehr bemerkenswert. Da habe ich den Eindruck bekommen, ja, da passiert etwas. Das ist wirklich besonders. Ja, und in den nächsten Jahren habe ich dann natürlich auch stark mitbekommen, es hat den Niedergang von Mars Hill gegeben, eine Affäre um, das erzähle ich gleich noch, um ein Buch, was Mark Driscoll veröffentlicht hat. Das ist schwierig gewesen. Und dann tatsächlich auch, ja, dass er gekündigt hat, dass Mars Hill geschlossen hat. Also die Kirche gibt's heute nicht mehr. Und 2 Jahre später hat Mark Driscoll dann eine neue Kirche gegründet. Es hat vor wenigen Jahren, was ich vor 1-2 Jahren jetzt, hat von Christianity Today hat eine Podcast-Serie gegeben, ganz groß, wo diese Geschichte von Mark Driscoll und von der Mars Hill Church nochmal genau erzählt worden ist. Und da ist man auch stark darauf eingegangen, wie diese Dynamiken dazu geführt haben, diese toxischen Dynamiken innerhalb dieser Gemeinde, dass das Ganze den Bach runtergegangen ist. Der Podcast heißt The Rise and Fall of Mars Hill. Kann ich sehr empfehlen. Kann man sicherlich auch einige Sachen dran kritisieren, aber so grundsätzlich ist es wirklich eine sehr, sehr erstaunliche Doku. Auch, das will ich auch nochmal sagen, spannend, dass Christianity Today als ja wahrscheinlich wichtigster evangelikaler medienschaffendes Unternehmen, dass die sich sowas vorgenommen haben und sozusagen vor dem eigenen Haus gekehrt haben und sich angeguckt haben, was ist da eigentlich schiefgelaufen. Das finde ich sehr, sehr bemerkenswert, weil sonst ist es ja häufig so, dass sich Medien also säkulare Medien auf solche Phänomene oder Situationen stürzen. Hier kam einmal ein kritischer Blick, der aber auch konstruktiv war von der eigenen Seite. Das fand ich spannend. So, dann, ich würde jetzt einmal so von dem, was ich selber über Mark Driscoll recherchiert habe, würde ich euch ein bisschen mit reinnehmen in so, wie ich das Ganze systematisiere und was ich so an Merkmalen von hypermaskuliner Theologie für mich herausgearbeitet und herausgefunden habe. Ich habe dazu verschiedene Predigten von Mark Driscoll mir angeguckt und darüber hinaus auch verschiedene Bücher von ihm nochmal gelesen. Vor allen Dingen ein Buch, was jetzt dieses Jahr von ihm rausgekommen ist. Das Buch heißt Act Like a Man. Ist tatsächlich ein Bibelzitat. Ja, sei ein Mann, würde ich es vielleicht so übersetzen ins Deutsche. Und von dem, was man da sagen kann, ist das auffälligste Merkmal, auch von der Ästhetik her, merkt man wieder, es ist wieder männerzentriert. Es ist auf eine Ästhetik, die eher rustikal ist. Das ist ein schwarzes Buch, schwarzes Cover. Und auf dem Cover ist so eine Art Cowboy, der zwei Wölfe mit dem Schwert erlegt. Das ist schon mal sehr, sehr eindrücklich. Und hinten steht dann 9 Ways to Punch Life in the Mouth. Ich würde es übersetzen mit 9 Wege, dem Leben eins aus dem Maul zu geben. Das schon sehr krass. Und dann hat er da drunter gemacht. Normalerweise sind bei so Büchern auf der Rückseite ja immer so Endorsements, wo bekannte Persönlichkeiten dann das Buch bewerben und sagen, was sie daran toll finden. Und er hat jetzt hier ein fiktives Endorsement gemacht. I hate this book. Also ich hasse dieses Buch. Und dann irgendein United Methodist Pastor. Das ist ein ganz schlechter Ratgeber. Ein Stay-Home-Husband, also ein Vater, der zu Hause bleibt, ein Hausmann. Oder toxische Männlichkeit, ein non-binärer Mitarbeiter der Regierung. So, also da merkt man schon, es ist eine Sprache, die irgendwie aufgeladen ist. Es ist eine Sprache, die aufgeladen ist mit Gewalt und die eine gewisse Vulgarität, die ist irgendwie vulgär. Das fällt da auf. Und auch wenn man das Buch durchliest, dann wird deutlich so dieses, dass er dieses Männlichkeitsbild hat, wo Gewalt eine Rolle spielt in gewisser Hinsicht und wo es aber vor allen Dingen darum geht, dass man tough ist, dass man irgendwie stark ist und sich durchsetzen kann. Deswegen gibt es auch immer so Seitenhiebe zum Beispiel gegen Pazifisten, weil Pazifisten, die sind untätig, die sind schwach. Und da hat er zum Beispiel eine Geschichte drin von irgendeinem Vater, der bekommt, dass seine Tochter sexuell missbraucht wird und der es dann nicht schafft, ihr zu helfen, dann, dass das unterbunden wird, beziehungsweise dass diese Vergewaltigung dann zur Anzeige gebracht wird. Und das ist dann für ihn so ein Beispiel dafür, dass es untätige, schwache Männer gibt und das findet er ganz, ganz schlimm. Und demgegenüber ist aber dann der Taffe, der Gewalttätige. Er sagt zum Beispiel in einem Satz dann, dass du Chuck Norris und Sylvester Stallone in dein Herz aufnehmen musst. Also so diese typische Formulierung, die es bei Evangelikalen gibt. Akzeptiere Jesus oder lass Jesus in dein Herz. Und da sagt er dann, ja, du musst Chuck Norris und Sylvester Stallone musst du in dein Herz lassen. Einfach um tough zu sein. Er begründet es auch damit, dass er sagt, ja, Jesus wird in der Bibel, in der Offenbarung als Löwe und Schaf dargestellt. Also Jesus war eben auch tough. Das ist so sein Bild. Wenn man da mal in die Details geht, habe ich da Anfragen an sein Jesusbild, sehr starke Anfragen. Ich glaube, dass das in Teilen sehr problematisch ist. Aber jetzt geht es erstmal nur darum, um das ein bisschen darzustellen. Für ihn ist Dominanz und Autorität sehr wichtig, also eben diese Durchsetzungskraft, aber auch ein Stil, wo es um Autorität, um Durchsetzung geht, im Sinne von, dass es nicht um Kooperation geht, um Diskussion, um Aushandeln, sondern er hat ein sehr starkes Top-Down-Bild. Jesus sagt, wo es lang geht, der Mann übernimmt das und dann kommen Frauen und Kinder und die müssen dieser Führung folgen. Und dafür braucht's aber dann Männer, die vorangehen können, die Führung übernehmen können. Da komme ich gleich nochmal zu. Er verachtet Schwäche. Also Schwäche, das verortet er sehr stark bei Frauen. Also Frauen sind das schwächere Glied. Und deswegen gibt es immer auch ganz schwierige Sets und Vorstellung, Weltbilder, da werde ich einige Beispiele nachher noch nennen, wo es darum geht, dass für Driscoll Frauen das Schwache sind und deswegen weibliche Männer auch versagt haben und deswegen macht er sich über sie lustig und verachtet sie extrem. Und die Steigerung davon sind queere Menschen. Queere Menschen sind auch eben schwach und auch die verachtet er. Und das wird mehr als deutlich in der Sprache, die er nutzt. Dann für ihn ist die Rolle des Mannes ist sehr klar gegliedert in einerseits Führung. Und das ist für ihn auch die spirituelle Führung. Also zum Beispiel ist in seiner Vorstellung da, also Frauen haben auch irgendwie die, da gibt's die Idee, dass die auch eine Beziehung zu Gott haben, aber eigentlich hat der Mann eine spirituelle Führung, so dass eigentlich auch er die Verantwortung für die spirituelle Entwicklung der Frau hat und die spirituelle Entwicklung der Frau eigentlich über den Mann läuft. Also der Mann ist mehr oder weniger, es ist so eine Art Vermittler zu Gott. Das weckt in mir auch komische Vorstellungen, aber im Grunde sieht er das so. Dann ist wichtig auch die Rolle des Versorgers. Der Mann ist der Versorger. Und tatsächlich auch als Alleinversorger gedacht. Also das ist die beste Option. Die Frau ist zu Hause, kümmert sich um den Haushalt, um die Kinder, aber der Mann ist eben derjenige, der für den Broterwerb zuständig ist. Und deswegen ist er sehr polemisch und ja, er fordert sehr stark, dass junge Männer einen Job übernehmen und eine Karriere anstreben und so viel Geld verdienen, dass sie eben auch eine Familie ernähren können. Und deswegen gibt's immer sehr, sehr viel Kritik gegen irgendwelche jungen Männer, die ihre Zeit mit PC spielen oder mit Pornos, mit Weed rauchen, mit Party und was weiß ich, mit solchen Dingen eben verschwenden und eben nicht diesem Ideal nachkommen, zuzusehen, Versorger für eine Familie zu sein. Gleiches gilt übrigens auch für intellektuell sein, also so Menschen, die studieren und so weiter. Das kommt auch auf eine Weise, kommt das in dem Buch, kommt das schlecht weg, weil Driscoll stärker die jungen Männer ermutigen möchte, geht hin und macht was mit euren Händen und nicht so sehr mit dem Kopf, sondern macht lieber was Handwerkliches und etwas, was ja so einen stärkeren maskulinen Touch hat. Schutz ist eine wichtige Rolle. Also der Mann muss die Kinder und seine Frau schützen vor den Gefahren, die da draußen lauern. Seien es jetzt wirkliche Gefahren. Für ihn ist es immer sehr, sehr stark sexueller Missbrauch und die Frauen müssen geschützt werden vor den Männern. Aber natürlich auch Ideen. Also die woke Kultur. Das ist etwas, wovor die Kinder und die Erwachsenen, also wo die Männer andere vorschützen müssen. Und entsprechend gibt's auch dann das Motiv des Kampfes. Der Mann ist der Kämpfer, derjenige, der die Drachen tötet. Also einer, der vor allen Dingen sich in den spirituellen Kampf begibt. Und aber ja, je nachdem kann es eben auch sein, dass man jemand anderem eins aufs Maul geben muss, so wie das schon hin auf dem Buch steht. Trip Fuller hat einmal die Story erzählt, dass Mark Driscoll in einer Predigt sich unter anderem gegen ihn, also gegen Trip Fuller, mit den Worten gewandt hat, er würde so Leuten wie ihm eigentlich so einen Kickjump in die Fresse verpassen wollen, weil sie so liberal sind. Also auch da, das ist so der Style, den er anlegt. Und das alles passt aber eben zusammen zu dieser größeren Story, dass er glaubt, dass eine starke Gesellschaft auf der Kernfamilie basiert und da muss der Mann die Führungsrolle übernehmen, muss die Frau schützen und die Kinder. Und wenn diese Symbiose, dieses der Mann führt, die Frau kümmert sich zu Hause, die Kinder werden erzogen, wachsen in einem sicheren Umfeld auf, das ist der Kern für eine funktionierende, stabile Kultur, für eine stabile Gesellschaft, die dann auch ja wirtschaftlich erfolgreich ist. Und deswegen baut er stark auf dieser Idee auf, dass schwache Männer führen dazu, dass am Ende eine Gesellschaft zugrunde geht. Und das hat mich so ein bisschen erinnert an das Buch Jesus and John Wayne von Kirsten Dumais. Das ist eine heiße Empfehlung. Also wer das Buch noch nicht kennt, das lohnt sich wirklich anzugucken. Kirsten Dumais ist eine Historikerin. Und sie hat aufgezeigt, auch wieder, wie sich in der evangelikalen Bewegung, aber auch in der amerikanischen Politik das Männlichkeitsbild verändert hat. Und eine Episode, die mir da sehr stark im Kopf geblieben ist, ist, dass nach dem Vietnamkrieg die Hippie-Bewegung sehr stark dafür verantwortlich gemacht worden ist und dahingehend, dass man gesagt hat, das sind Feministen, das sind Pazifisten, das sind Leute, die sich nicht trauen und die sind verweichlicht. Und diese Verweichlichung, die hat dazu geführt, dass die USA den Vietnamkrieg verloren haben. Und ganz ähnlich argumentiert Mark Driscoll, der nämlich sagt, schwache Männer führen dazu, dass die Kirche verloren geht im Grunde und natürlich auch die Gesellschaft. Das ist sehr stark so seine Herangehensweise. Und ja, jetzt möchte ich einmal einen kurzen Exkurs machen, evangelikale und hypermaskuline Theologie. Und da beziehe ich mich auf Professor Jennifer McKinney. McKinney arbeitet an der Universität in Seattle. Das ist die Pacific University of Seattle. Und sie hat da mehrere Funktionen inne. Einmal hat sie also leitet sie die soziologische Fakultät. Und sie ist aber auch Direktorin der Frauenforschung da. Und deswegen eine sehr, sehr spannende Person. Aus meiner Sicht, so wie ich das verstehe, hat sie erstmal gar nichts mit Theologie zu tun. Und dass sie dann aber ihre Dissertation über Mark Driscoll geschrieben hat und über die Mars Hill Church, hat sie so erklärt, dass sie, als sie an der Universität gearbeitet hat, wahrscheinlich hatte sie damals einen Lehrauftrag oder ist da jedenfalls involviert gewesen in der Universität und hat dann mitbekommen, dass es Frauen gegeben hat, die angefangen haben, diese technischen Berufe zu studieren, also irgendwas Naturwissenschaftliches, Technisches, Mathematik. Und das waren dann Frauen, junge Frauen, Studentinnen, die in der Mars Hill Church gewesen sind und da aber dann gehört haben, dieses technische Gedöns, das ist eine Männersache, das ist nichts für euch Frauen. Und dann haben die aufgehört. Die haben aufgehört, das zu studieren. Das ist irgendwie dann ein Thema gewesen in der Fakultät und daraufhin hat sie dann wohl gesagt, das muss ich mir mal näher angucken. Und sie hat in ihrer Dissertation hat sie so verschiedene Dinge, die ich spannend fand, aber das ist natürlich eine Dissertation, da kann ich jetzt nicht auf alles eingehen. Deswegen, ich nehme da zwei Sachen raus. Und das eine ist, dass die Frage, wie kann so eine Kirche wie die von Mark Driscoll, wie kann die eigentlich so erfolgreich sein? Da hat sie eine soziologische Studie herangezogen, beziehungsweise eine soziologische Theorie, die Sect Church Theory, da gehe ich kurz drauf ein, und dann hat sie eine sehr schöne historische Einordnung gemacht, das hat mir beides jeweils ganz gut gefallen. So, sie fängt an, indem sie erklärt, dass es auffällig ist, dass die Mars Hill Church in Seattle angesiedelt ist. Und Seattle ist eben eine besonders säkulare Stadt, eine sehr liberale, progressive Stadt mit tendenziell sehr wenig ChristInnen. Mark Driscoll hat das auch immer wieder, hat er das gesagt, ja, wir sind eine Megachurch, aber wir sind eben in Seattle und das ist ein Erfolgsmerkmal für ihn gewesen. Das, also tausende Leute, zwischenzeitlich hat er irgendwie, ich glaube, 12.000 Gottesdienstbesucher an einem Sonntag gehabt. Eine riesige Gemeinde mit verschiedenen Satellites, also mit verschiedenen Standorten. Und das in Seattle, sehr auffällig. Und das aber mit einem sehr konservativen Profil, also die konservative Theologie, Marcel, kann man, wie gesagt, einen Neokalvinismus, ja, da kann man daran denken. Und auf jeden Fall aber auch den sogenannten Komplementarismus. Also das ist die Lehre, dass Frauen Männern untergeordnet sind. Und deswegen dürfen in der Marcel Church zum Beispiel, durften damals Frauen nicht leiten, nicht predigen. Sehr auffällig. Und diese Theologie hat aber trotzdem gezogen. Marcel hat einen sehr stark männerzentrierten Ansatz gehabt. Also, das habe ich ja vorhin schon angedeutet, die ganze Ästhetik und die Musik und so weiter war eher auf Männergeschmack ausgelegt, weil Mark Driscoll meinte, man muss die jungen Männer kriegen, damit eine Kirche erfolgreich ist. Das war so sein Ansatz. Und jetzt meint McKinnell, dass dieser Gegenkulturansatz, also alles das, was Marcel auszeichnet, passt eigentlich überhaupt gar nicht zu Seattle. Es ist ein sehr krasser Bruch mit der Umgebungskultur, eine hohe Spannung. Und dass das aber gerade identitätsstiftend ist und tatsächlich auch in der evangelikalen Szene in Seattle sehr polarisierend gewirkt hat. Ja, weil viele evangelikale Gemeinden im Seattle-Raum dagegen lasch wirken konnten zum Beispiel. So, und das andere ist eben die vulgäre Rhetorik. Da nenne ich nachher noch Beispiele. Das ist etwas, was herausgestochen hat. Also Mark Driscoll als eine sehr charismatische Person, die gut reden konnte, aber eine vulgäre Rhetorik hatte, das irgendwie auch herausstach. So, und das Ganze erklärt oder unterfüttert McKinney jetzt mit der sogenannten Sect Church Theory. Die geht wahrscheinlich auf Benton Johnson zurück. Der hat dazu im Jahr 1963 ein Buch geschrieben, On Church and Sect. Ist also sehr, sehr alt, aber es ist erstaunlich. Also Jennifer McKinney hat ein großes Literaturverzeichnis, wo diese Church-Sect-Theory, die muss also im soziologischen Bereich danach breit diskutiert worden sein. So, was besagt diese Church-Sect-Theory? Es geht ja um Idealtypen, also man sagt, sowohl Kirche als auch sektiererische Bewegung, so wie das genannt wird, sind Idealtypen. Und während man generell sagen kann, dass Kirche sich an das soziale Umfeld eher orientiert, also das akzeptiert, so sieht das bei Sekten anders aus. Und Sekten, da muss man jetzt vielleicht nicht an Sekten denken, wie man das so im Deutschen kennt, sondern das sind eher, nennen wir es mal Splittergruppen oder neue religiöse Bewegungen. So ist das, glaube ich, mehr zu verstehen. Und da sagt er, diese idealtypischen Sekten, das sind religiöse Institutionen, die das soziale Umfeld sehr stark ablehnen, die also in einer hohen Spannung zur Umgebungskultur sind. Und das beinhaltet, dass diese Kirchen, diese Sekten, dass sie hohe moralische Anforderungen haben und dadurch eine klare Abgrenzung erzeugt wird. Und das bedeutet aber auch, dass es innerhalb der Gruppe eine große Striktheit gibt. Also sehr exklusive Glaubensüberzeugung, aber auch eine klare Durchsetzung von moralischen Vorstellungen. So dass es eine große Homogenität in der Gruppe gibt. Und das führt aber letztendlich dazu, dass es auch ein sehr hohes Engagement gibt. Also, und das ist so die Rechnung, die man dann macht. Wenn die persönlichen Kosten sehr hoch sind, dann entsteht auch durch das Engagement in so einer Sekte eine hohe Befriedigung und ein hohes Zugehörigkeitsgefühl. Also die Menschen profitieren wirklich davon. Die haben einen hohen Preis, den sie bezahlen, um in dieser Sekte dann dabei zu sein, aber sie bekommen auch eine Menge dafür. Und das führt dazu, dass diese Menschen mehr Geld geben, dass sie öfter in die Kirche gehen, dass sie stärkere Glaubensüberzeugungen haben und dass sie seltener in säkularen Bezügen aktiv sind. Also das Leben spielt sich dann mehr in der Kirche ab und in Sportvereinen und was weiß ich, da eben eher weniger. Und all das sind aber Punkte, die eben dann auf Kirchen, so wie diese Theorie sagt, eben nicht so sehr zutreffen. Und für McKinney erklärt das aber ein Stück weit, warum Mars Hill in Seattle so erfolgreich gewesen ist. Weil man eben so einen starken Bruch zur Umgebungskultur geschaffen hat man die Möglichkeit erzeugt, diese Gemeindemitglieder an sich zu binden und eine hohe Befriedigung zu erzeugen und natürlich dann auch die vielen Regeln und so weiter. Das ist natürlich dann auch alles Teil dessen gewesen. Das gehörte dann dazu. Jetzt hat sie Folgendes gemacht. McKinney ist jetzt in die Geschichte gegangen, in die Kirchengeschichte des Protestantismus und des Evangelikalismus und hat sich angeguckt, wie das Thema Gender sich da entwickelt hat. Und sie sagt erstmal, dass man grob unterscheiden kann, dass es im Protestantismus, dass es zwei Bewegungen gegeben hat. Einmal ist das der Komplementarismus, also diese Vorstellung, Mann und Frau sind untergeordnet, also nicht einander, sondern der Mann ist übergeordnet, die Frau ist untergeordnet. Und die zweite Bewegung, die es gegeben hat, ist der sogenannte Egalitarismus. Da geht es um Gleichheit, also dass Mann und Frau gleich geschaffen sind, gleiche Aufgaben in der Kirche haben und so weiter. Und beides hat es im Protestantismus gegeben und im Evangelikalismus. Und die Frage ist aber, wie hat sich das jetzt entwickelt? So, und da hat sie drei Kernthesen, die ich rausgelesen habe. Das eine ist, dass sie sagt, dass die Funktionsweise von religiösen Gruppen im Zusammenhang steht mit kulturellen Phänomenen. Soll heißen, die Art und Weise, wie Gender in einer religiösen Gruppe oder eben in einer Denomination oder so gesehen wird, hängt mit der Kultur zusammen, mit der Umgebungskultur. Das Zweite ist, dass sie sagt, Gender war schon immer eine Trennungslinie innerhalb von protestantischen Bewegungen und eine Art Identitätsmarker. Also, dass es da bestimmte Bewegungen gegeben hat. Also sie macht das zum Beispiel an den Baptisten deutlich. Da hat es wohl zwei unterschiedliche Formen vom Baptismus in den Staaten gegeben. Sie macht das aber auch später an Erweckungsbewegungen stark. Da werde ich das gleich nochmal erklären. Dass also es so einen Unterschied gegeben hat, wie Gender verstanden wurde in diesen Erweckungsbewegungen und zum Beispiel in den protestantischen Mainline-Churches. So, also Gender als Identitätsmarker auch innerhalb des Protestantismus. So, dann drittens, die Vorhersagbarkeit von Veränderungen in der Gender-Ideologie stehen im Zusammenhang mit wirtschaftlichen Veränderungen. Das fand ich tatsächlich mit den spannendsten Punkt. Also, dass sie sagt, dass das Thema Gender ist unterschiedlich gesehen worden. Und wenn du wissen willst, wie sich das verändert, dann guck mal auf die Wirtschaft. Weil die Wirtschaft, die bringt bestimmte Veränderungen und die Gender-Frage, die wird dann angepasst. Das ist sehr, sehr spannend. Sie macht das deutlich und sagt eben, in der Entstehungsphase von Methodisten und Baptisten war es so, dass Frauen da in der Leitung waren und predigen konnten, weil das eben eine höhere Spannung zur Umgebungskultur gegeben hat. Weil in der Umgebungskultur war es eben klar, da hatten Frauen deutlich weniger Rechte. Und auch übrigens in den Mainline-Churches. So, das hat sich dann später, als die Baptisten und die Methodisten dann größer wurden, hat sich das ein bisschen relativiert, weil je erfolgreicher die wurden, desto mehr Druck gab es auch, sich an die Umgebungskultur anzupassen. So, aber dieses Momentum hat es gegeben bei Baptisten und bei Methodisten. Spannend ist auch die theologische Begründung dafür, warum durften Frauen da predigen? Ja, weil man gesagt hat, der Heilige Geist ist für die Verkündigung entscheidend und nicht das Geschlecht des Predigenden, was ich sehr nachvollziehen kann. So, und dann wurde gesagt, ja, es hat dann ökonomische, wirtschaftliche Veränderungen gegeben. Zuerst hat es die Agrarkultur gegeben, also stärker dieses Leben auf Farmen und ja, Agrar eben, Landwirtschaft. Und da mussten alle mit anpacken. Da gab es eben nicht dieses, die Frau ist zu Hause und macht Haushalt, sondern die Frauen mussten genauso mit anpacken. Später kam dann die Industrialisierung. Die Industrialisierung hat den wirtschaftlichen Bereich in Sphären aufgeteilt. Und dann gab es eben diese Idee von Hausfrau, die dann auch in der Kirche engagiert war, die aber Ehefrau war, und eben den Self-Made Man. Und das war dann eben so diese Unterteilung, die dann aber auch mit der Wirtschaft zu tun hatte, weil eben jetzt nicht mehr nur auf dem Land gearbeitet wurde, sondern jetzt wurde in Fabriken gearbeitet. Und da ist eben schon so ein erster Hinweis darauf, dass die ökonomische Struktur die Genderfrage sehr stark mit beeinflusst. McKinney geht dann noch spannend darauf auf, dass bei BPOC-Personen das anders war, weil die stärker als Ganzes in der Kultur ausgegrenzt waren, haben schwarze Menschen dann ein anderes Familienideal und ein anderes Frauenbild rausgearbeitet, wo eben die Frau nicht Hausfrau war, sondern die Frau hat im Beruf gearbeitet und die Frau war aber auch intelligent, die war stark, unabhängig und so weiter. Das spielt später eben nochmal eine Rolle, nämlich als dann im Zuge des Feminismus und der 70er, 80er Jahre, als dann viele weiße Frauen auf einmal auch in den Arbeitsmarkt kamen und schwarze Frauen schon da waren, gab es dann gewisse Spannungen. So, aber jedenfalls dann kamen irgendwann die Weltkriege und in der Nachkriegszeit hat es Wirtschaftskrisen gegeben. Und das heißt, die Mittelklasse konnte ihren Lebensstil nicht mehr so aufrechterhalten und dann waren Frauen eben gezwungen, auch arbeiten zu gehen. Und das hat dann zu Anpassungen in der Theologie geführt, dass man dann eben gesagt hat, ja, dieser Komplementarismus, der muss ein Stück weit moderater formuliert werden. Da muss es dann schon auch okay sein, wenn Frauen auch arbeiten gehen und eben nicht nur zu Hause sind. So, und deswegen spätestens in den 60er, 70er Jahren hat es dann bei den Evangelikalen eine Betonung gegeben der traditionellen Familie und der Autorität des Mannes, weil man eben gemerkt hat, immer mehr Frauen gehen jetzt ins Berufsleben und dann wird es eben schwierig. Und es hat eine gesellschaftliche Notwendigkeit gegeben, dass es eben Doppelverdiener gibt. Dass es dieses traditionelle Bild mit Frau, Hausfrau und Verdiener, dass der Mann verdient, das hat nicht mehr so gut funktioniert. Und das hat aber dazu geführt, dass man das irgendwie kommunizieren musste. Weil, also dieses traditionelle Familienbild hat dann eben nicht mehr gut funktioniert. Und deswegen, sagt McKinney, hat es einen rhetorischen Shift gegeben. Und zwar hat man nicht mehr so stark von Hausfrau und von Versorger sozusagen geredet, sondern man hat mehr von Headship und Submission, also von Hauptsein und Unterordnung gesprochen. Und damit ist eben dieses Hauptsein, diese Führungsrolle des Mannes, ist aber eine symbolische geworden. Und das, als ich das gelesen habe, hat das für mich so, so viel erklärt. Auch wie es heute sein kann, dass es viele Frauen gibt, auch in der evangelikalen Influencer-Szene und sonst wie, die eben diesen Gedanken von Unterordnung teilen, aber gleichzeitig ja gar nicht dieses Homemaker-Leben der 50er Jahre leben. Und das kommt eben daher, dass es diesen symbolischen Shift gegeben hat, diesen rhetorischen Shift, so dass das Hauptsein eigentlich nur noch eine symbolische ist und in der Praxis aber eigentlich partnerschaftliche, egalitäre Modelle gelebt werden. Wo also durchaus zu Hause auch Entscheidungen besprochen werden, wo Frauen auch sehr stark selbstständig sind, arbeiten und so weiter. Und McKinney sagt jetzt, dass diese symbolische rhetorische Wandlung innerhalb des Evangelikalismus dazu geführt hat, dass die Maskulinität, die Männlichkeitsbilder in eine Krise geraten sind. In eine Krise, weil eben nicht mehr ganz klar war, was ist denn jetzt Männlichkeit überhaupt noch? Wenn, ist es nur noch eine symbolische Männlichkeit? Also da gab es auf einmal Fragen, es gab eine Unklarheit. Und deswegen hat es dann eine Menge theologischer Arbeit auch gegeben, um eben neu zu formulieren, was bedeutet Mannsein eigentlich? Sie nennt da verschiedene unterschiedliche Beispiele. Eins, was ich selber später auch gesehen habe und in den Händen hatte, war John Eldridge, Wild at Heart. Das ist ein Buch, was, also ich muss ich so, bei 2003, 2004 muss ich das irgendwie gelesen haben. Und das geht sehr stark in die Richtung, weil es da darum geht, dass die Männer wieder in das Zentrum der Theologie kommen. Ja, da ging es dann sehr stark darum, der Mann, der muss ein Abenteuer bestehen, der muss eine Frau erobern, der muss seine Wunde heilen und so weiter. Und Frauen sind dann diejenigen, die dann umworben werden, die irgendwie in so ein Abenteuer mit einsteigen. Aber das ist im Prinzip, McKinney nennt das, ist Soft Patriarchy. Das ist eine weiche Form des Patriarchats. Genau. Und diese neue theologische, ja, Männersicht, die hat letztendlich aber dazu geführt, dass man versucht hat, zumindest was die Kirche angeht, wieder die Rollenverteilung klarer zu machen. Deswegen sind die Southern Baptists zum Beispiel dahin übergegangen, dass sie Frauen aus Leitungsämtern und Predigt entfernen. Da haben sie die Satzung überarbeitet vor wenigen Jahren, was für Aufsehen erregt hat. Aber da ist man dann tatsächlich wieder ja den Schritt zurückgegangen sozusagen. Genau, und jetzt, wie passt Mark Driscoll da rein? Mark Driscoll hat diese Tendenz einfach nochmal verschärft. Also ist eben nicht nur bei der Symbolik geblieben, sondern versucht jetzt über die Symbolik, über dieses symbolische Hauptsein eine andere Gender, also einen sehr konsequenten Komplementarismus im Prinzip wieder zu etablieren. Genau, so das ist jetzt wirklich sehr, sehr holzschnittartig, das einmal dargestellt. Ich fand das eben extrem spannend zu sehen, ja, dass auf der einen Seite baptistische und methodistische Bewegungen in ihrer Anfangszeit ja als Gegenkultur quasi die Freiheiten für Leitung und Predigtamt bei Frauen mit drin hatten. Und das dann aber später, da wo Feminismus und so weiter in der Kultur viel, viel stärker Fuß gefasst hat, dass dann Gegenkultur sein eben genau das Gegenteil ist, nämlich dass dann Frauen wieder in eine klassische oder in eine untergeordnete Rolle hereingepresst werden und dann auch aus Kirche in Leitung und Predigt dann rausgedrängt werden. Ja, weil das ist dann wieder der Punkt, wie man Gegenkultur sein kann. Ja. Ist also, wie gesagt, jetzt sehr holzschnittartig, dir McKinney hat da bestimmt 30 Seiten zugeschrieben, kann ich jetzt nicht so im Detail wiedergeben, aber vielleicht wird es trotzdem ein bisschen deutlich, was dahinter steckt. Und dass dann eben deutlich wird, Mark Driscoll versucht eben eine Gegenkultur aufzubauen und auch letztendlich eine Antwort zu finden auf diese Krise der Männlichkeit, wenn man das so will. So, dann würde ich jetzt nochmal 5 Beispiele durchgehen. Und da werde ich so ein bisschen auch chronologisch vorgehen. 5 Beispiele, wo Mark Driscoll stark in den Medien war oder wo es bestimmte sehr auffällige Situationen gegeben hat, so würde ich es mal nennen. Das erste Mal, dass Mark Driscoll ja national von sich hat hören lassen, war im Zuge von einer Affäre. Na, Affäre kann man es nicht so richtig nennen. Es geht um einen Evangelisten, bekannter Evangelist Ted Haggard, der wurde 2006, wurde er von einem Callboy angeschwärzt, und zwar wurde ihm gesagt, dass Ted Haggard sich mit männlichen Prostituierten abgibt und dass er ein Doppelleben führt. So ist eine tragische Geschichte. Ted Haggard, der ist dann für 2 Wochen, glaube ich, in so einer Konversionstherapie gewesen und hat dann gesagt, dass er jetzt geheilt ist, und später hat er dann gesagt, dass er bisexuell ist. Naja, aber es ist eben klar, Ted Haggard hat diese moralischen Fehltritte zugegeben, und das ist natürlich dann Thema gewesen. Und jetzt ist aber spannend, Mark Driscoll hat sich dazu geäußert. Ich weiß gar nicht mehr, wie er das gemacht hat, aber ich habe den Text gefunden, also das, was er dazu gesagt hat. Und das Spannende ist, dass Mark Driscoll jetzt nicht auf die Frau, Quatsch, dass er nicht auf Ted Haggard drauf klopft und sich über ihn auslässt, sondern er geht auf seine Frau. Und das hört sich dann so an: auch auf die Gefahr hin, noch mehr verachtet zu werden, als ich es derzeit bin, werde ich mich über den Teller beugen und hier einen für das Team einstecken. Es ist nicht ungewöhnlich, Pfarrerfrauen zu treffen, die sich wirklich gehen lassen. Sie haben manchmal das Gefühl, dass ihr Mann, weil er Pfarrer ist, in der Treue gefangen ist, dass ihnen Anlass zur Faulheit gibt. Eine Frau, die sich gehen lässt und ihrem Mann nicht auf die Art und Weise sexuell zur Verfügung steht, wie das Hohelied so offen beschreibt, ist nicht für die Sünde ihres Mannes verantwortlich, aber sie hilft ihm möglicherweise auch nicht. Sehr spannend, Rachel Held Evans hat damals einen Blogpost dazu verfasst und hat das analysiert. Und die Kernpunkte da, die sie rausgearbeitet hat, finde ich wirklich gut. Sie sagt auf der einen Seite, dass für Mark Driscoll, auch wenn er sich da entschuldigt hat, ja, aber im Grunde bleibt die Botschaft hängen, dass Frauen gefälligst attraktiv sein müssen, sonst könnte der Mann sie verlassen. Und wenn der Mann das macht, dann ist die Frau im Grunde auch selbst schuld. So, mir ist aufgefallen, dass Hagar, der schwul oder bisexuell war, dass das in der Entgegnung, in dem Kommentar von Driscoll überhaupt gar nicht anerkannt wird. Das ist auch gar kein Thema. Und das finde ich spannend, das zieht sich auch bei Driscoll durch. Hab das vorhin schon gesagt, queer sein ist für Driscoll so das ultimative Schwachsein. Aber so wie ich das wahrnehme, gibt's es eigentlich auch gar nicht. Also es gibt zwar verführt sein oder irgendwie vom Weg falsch abgekommen sein, aber dass es Menschen gibt, die wirklich schwul sind, das ist für ihn irgendwie kein Thema. Also zumindest hier nicht. Aber stattdessen ist für ihn wohl sehr, sehr wichtig, dass Frauen sexuell verfügbar sind und dass sie ja irgendwie einem gewissen Schönheitsideal entsprechen. Also dass sie sich eben nicht gehen lassen. Und da ist dann auch von Rachel Hyde Evans die Frage aufgeworfen worden, ob Mark Driscoll überhaupt wahrnimmt oder ob es für die Realität Platz gibt, dass menschliche Körper sich verändern, dass sie zum Beispiel alt werden. Und dann kann man ja nicht hingehen und sagen, naja, wenn Körper älter werden, dass das dann dazu führt, dass Männer die Ehe brechen. Finde ich, das ist ein sehr wichtiger Punkt, sehr, sehr guter Punkt. Aber was hier schon deutlich wird, ist im Grunde eine tiefe Verachtung für Frauen. Und das in einer Art und Weise geistlich verkleidet. Und ich glaube, dass das daher kommt, dass Mannsein als eben das Dominierende, als das Übergeordnete sieht und Frausein als das Schwache. Und das ist jetzt ein erstes Beispiel, wo das so deutlich wird. Im Jahr 2006 ist das gewesen. Im Jahr 2006 hat Mark Driscoll übrigens auch ein Buch geschrieben, Confessions of a Reformation Reverend, Hard Lessons from an Emerging Missional Church. Da komme ich gleich nochmal drauf, weil werdet ihr sehen, dass da gibt's noch was Wichtiges zu. Dann springen wir aber weiter ins Jahr 2009. Da hat es eine Predigtserie bei Mars Hill gegeben, die nannte sich Marriage and Man, also Ehe und Männer. Und da hat es einen Predigtausschnitt gegeben, der wirklich weltweit für Aufsehen gesorgt hat, also zumindest in der westlichen Welt. Und zwar ist es bekannt geworden, weil Mark Driscoll da Männer anschreit mit How dare you? Also auf Deutsch sowas wie könnt ihr es wagen? Und da ging es in dieser Predigt um 1. und 2. Petrus, um die Petrusbriefe. Und ich habe diesen Predigtausschnitt jetzt mal durch Google Translate gejagt und lese euch das jetzt mal ein bisschen vor, damit ihr so einen Eindruck bekommt. So, das fängt noch an, dass es ruhig ist, und da sagt er Folgendes: Es ist so frustrierend. Einige von euch kommen schon seit Jahren hierher und ihr habt eure Freundin überall an der Hand. Ihr betet nicht mit eurer Frau. Ihr seid immer noch Single und habt Sex. Einige von euch sitzen, selbst während ich diese Predigt halte, neben eurer Freundin oder eurer Verlobten, eurer Frau und habt ihr schon den Blick zugeworfen, der sagt, heul nicht rum, wein nicht. Lass sie nicht wissen, dass sie über mich reden. Halt, reiß dich einfach zusammen. Ihr habt sie bereits eingeschüchtert. Einige von euch haben ihr bereits ins Ohr geflüstert, das will ich nicht hören. Wir reden nicht im Auto auf dem Heimweg darüber. Einige von euch haben ihr bereits ins Ohr geflüstert, es tut mir leid, ich werde es besser machen, vertrau mir. Lass uns einfach ganz schnell weitermachen. Und dann kommt so ein Moment Stille in dem Video und dann brüllt er die an. Wie kannst du es wagen? Wer zum Teufel glaubst du, dass du bist? Eine Frau zu missbrauchen, eine Frau zu vernachlässigen, ein Feigling sein, ein Narr, wie dein Vater Adam. Wer glaubst du, bist du? Du bist nicht Gott, du bist nur ein Mann. Und dann geht's weiter, dass diese Männer keine Entschuldigung dafür hätten, dass sie unehrenhaft und respektlos mit Frauen umgingen. Und dann sagt er eben, du änderst dich jetzt, kleiner Junge. Du hältst den Mund. Du ziehst deine Hose an, du bekommst einen Job, du wirst erwachsen und vielleicht kannst du eines Tages eine Frau lieben. Die Ehe ist etwas für Männer, nicht für kleine Jungen. So, es ist ein sehr kontroverser Ausschnitt gewesen. Ich hatte ja vorhin von diesem Podcast erzählt, Mars Hill, The Rise and Fall of Mars Hill von Christianity Today. Die haben diese Szene auch nochmal stärker untersucht und haben unter anderem rausgesucht, dass es verschiedene Predigten gab an diesem Tag. Also diese Predigt wurde mehrmals am Tag gehalten und man hat dann wohl diese Szene genommen, wo dieser Wutausbruch am dynamischsten war. Ja, also sozusagen das Das Ganze ist also auf eine gewisse Weise auch inszeniert. Das ist jetzt nicht sehr spontan gewesen. An dem Sonntag hat es diese Predigt 5-mal, 6-mal oder so gegeben. Im März diesen Jahres, also März 2024, hat Mark Driscoll auf X, vielleicht auch auf anderen Plattformen, hat er ein kurzes Video, vielleicht so 8 Minuten hochgeladen, wo er dann nochmal die Story hinter dieser Predigt oder diesem Ausschnitt erzählt hat. So ein sehr dramatisches Video mit so Pad-Musik und im Hintergrund ist sehr, sehr viel Pathos. Und er erzählt dann eben, dass in der Dating-Phase mit seiner Frau Grace war und dann hat es irgendeinen Stalker gegeben, der ihn mit seinem Motorrad umfahren wollte und er hat sich aber zwischen ihn und Grace gestellt und hat seine Frau geschützt und später, nach 5 Kindern, die er mit seiner Frau hatte, hat er dann irgendwann Jahre später nochmal seine Frau über diesen Typ, diesen Stalker dann ausgefragt und während die Grace dann Wäsche gefaltet hat, hat sie ihm dann irgendwie erzählt, dass sie Opfer von sexueller Gewalt geworden ist. Und das hat Mark Driscoll dann wohl sehr, sehr stark umgetrieben. Er hat sich viel mit Trauma auseinandergesetzt, hat dann viele Bücher dazu gelesen und hat Grace Hilfe besorgt, psychologische, und hat versucht, ihr ein guter Freund zu sein und ja, damit klarzukommen. Und dann war das eben auch Thema in der Kirche, weil es viele junge Männer gab, die pornosüchtig waren, die Teil der Rape-Culture waren oder die viel Alkohol getrunken haben. Und dann hat er angefangen, in Kneipen zu predigen und hat Türen eingetreten und sich um Frauen gekümmert, die ihm von ihren Traumata erzählt haben. Und schließlich hatte er auch 2 Töchter. Und dann kam irgendwann dieser Tag, dieser Predigt, wo er diese Predigt 6-7 Mal gehalten hat und zwischen den Predigten immer runtergegangen ist. Und viele junge Frauen sind auf ihn zugekommen und haben ganz schlimme Geschichten erzählt von Missbrauch und so weiter. Und dann auch eine Geschichte ganz am Ende, die besonders schlimm war, wo es um eine Vergewaltigung ging. Und dann hat er eben diese Predigt gehalten und ist voll ausgetickt so. Und er endet dann dieses Video mit folgendem Satz: Wenn das mit Gottes Töchtern passiert, warum ist dann niemand angepisst? Und ich habe mir da Gedanken drüber gemacht. Was kann man da analysieren für mich? Auf der einen Seite ist es eine Vorstellung, Frauen müssen von Männern beschützt werden. Ist also, natürlich, weil ich meine, Gewalt gegen Frauen, auch sexualisierte Gewalt, ist natürlich ein Thema, was auch gerade in der MeToo-Bewegung sehr stark gemacht worden ist, was im feministischen Diskurs immer und immer wieder aufs Tablett kommt. Für ihn ist es so, echte Männer beschützen Frauen, sorgen für sie. Aus meiner Sicht macht er da aber eine hochproblematische Denkfigur, die er da aufbaut. Und das ist eben, dass es Schutz vor Missbrauch nur dann geben kann, wenn auf der einen Seite Ehemänner für ihre Frauen oder für ihre Töchter, wenn Väter für ihre Töchter sorgen. Aber es ist eben nicht diese Idee, dass es sowas wie eine Konsensethik braucht. Also eine Art Klarheit, dass Männer eben nicht übergriffig sein dürfen, sondern dass Frauen eben auf Augenhöhe wahrgenommen werden müssen und dass Grenzen geachtet werden müssen. Das sind alles Dinge, die er nicht sagt, die keine Rolle spielen. Es geht immer nur darum, dass Männer eben ihr Leben auf die Kette kriegen sollen, aufhören sollen, Pornos zu gucken und stattdessen eben einen Job kriegen und dann heiraten und Versorger sein sollen. Das ist für ihn die Antwort auf Rape Culture, auf sexualisierte Gewalt. Und deswegen würde ich sagen, es geht ihm eigentlich gar nicht um den Schutz der Frauen, sondern es geht ihm eigentlich um ein Männlichkeitsbild des Beschützers. Wo der Mann sich aufspielen kann als derjenige, der Held ist, der schützt. Und deswegen finde ich, ist das ein zutiefst frauenfeindliches Bild, was da geprägt wird, was ich hochproblematisch finde und wo ich denke, das muss man in aller Deutlichkeit auch kritisieren. Genau. Dann Eine weitere Episode, die ich aufgreifen möchte, ist aus dem Jahr 2012. Mark Driscoll hat mittlerweile mehrere Bücher rausgebracht: Vintage Jesus, Vintage Church, Doctrines, Religion Saves und eben auch Real Marriage, also Die wahre Ehe. Und dieses Buch hat 2012 tatsächlich in die New York Times Bestsellerliste gepackt. Also das ist da reingekommen. Und auch da geht der Podcast Rise and Fall of Master geht drauf ein. Und ich habe das aber selber damals auch mitbekommen. Und zwar war das Problem, dass ziemlich schnell deutlich wurde, dass dieses Buch nur deswegen in der Bestsellerliste gelandet ist, weil Mark Driscoll eine Firma angeheuert hat, die mit Spendengelder der Mars Hill Church ganz viele von diesen Real Marriage Büchern aufgekauft haben und über dieses künstlich dann die Verkaufszahlen in die Höhe getrieben haben, so dass es dann eben das Buch dann auf der Bestsellerliste gelandet ist. Es war eine Form von Betrug mit Spendengeldern. Und das hat Riesenaufsehen gesorgt. So, und die Jahre 2012 bis 2014 waren dann in dieser Kirche auch wirklich sehr, sehr schwierig. Es hat beispielsweise dann noch später eine Situation gegeben. Es waren Streitigkeiten über Kirchensatzungen, könnte man sagen. Es ging da eigentlich darum, dass die Kirche auf rechtlicher Basis einige Dinge klären musste. Das sind die sogenannten Bylaws. Und einer der ältesten, ja, also man muss jetzt wie gesagt sagen, das ist eine Kirche mit hunderten Pastoren, vielen Standorten und so weiter. Da müssen bestimmte Dinge eben auch geregelt werden. Zig Leute sind ja da angestellt. Und das höchste Gremium, dieser Ältestenkreis, der kompletten Mars Hill Church, da war einer der Ältesten eben Jurist, der, als diese Satzungen dann verabschiedet werden sollten, der da gesagt hat, hier Leute, es hat andere Kirchen gegeben, die haben da 6 Jahre dran gesessen, wir können das jetzt nicht in einem Wochenende machen, wir brauchen da ein bisschen mehr Zeit. Und eigentlich ging es aber darum, dass Mark Driscoll durch diese Satzung mehr Befugnisse haben wollte, dass er da quasi wie so ein Kaiser durchregieren konnte und niemand darf ihm reinreden. Und als dann dieser Älteste dann gesagt hat, wir brauchen da mehr Zeit, wir müssen da genauer reingucken, hat Mark Driscoll ihn rausgeworfen. Also hat ihn als Ältesten und als Arbeitnehmer der Mars Hill Church rausgeworfen. Jetzt war dieser Älteste aber extrem beliebt und deswegen hat das für große Wellen gesorgt. Driscoll hat dann eine Rufmordkampagne gegen ihn gefahren, die aber nicht gezündet hat und es wurde ganz schwierig. Wenige Tage nach dieser Aktion hat Mark Driscoll in einem Leitungstraining dann sowas gesagt wie, Mars Hill ist ein Bus, manchmal werden da einige Leute umgesetzt, aber wer nicht einsteigt und das Reich Gottes baut, der wird überrollt. Und hinter dem Bus liegt bereits ein Haufen Leichen und bei Gottes Gnade werden es demnächst noch sehr viel mehr Leichen. So, das hat eine Riesenkontroverse ausgelöst. Dieser ganze Leitungsstil ist sehr stark in Kritik gekommen. Es hat 21 Pastoren gegeben, die sich öffentlich geäußert haben und diesen Leitungsstil hart kritisiert haben. Das hat auch dazu geführt, dass Mars Hill als ganze Gemeinde aus dem Gemeindegründungsnetzwerk Acts 29 rausgeworfen worden ist, was ironischerweise von Mark Driscoll selbst gegründet worden ist. So, und das waren bekannte Namen, die da drin waren in diesem Netzwerk, die haben dann gesagt, also, es geht nicht so weiter. So, also eine Menge schlechte Presse, ist alles schwierig gewesen. Und dann hat es tatsächlich im Jahr 2014 hat's mehrere Blog-Einträge gegeben. Und zwar unter anderem von Matthew Paul Turner. Und das ist jetzt spannend. Ich hatte vorhin ja gesagt, dass es 2006 ein Buch gegeben hat, was Mark Driscoll rausgebracht hat, nämlich das Buch die Confessions, also die Bekenntnisse eines missionalen Gemeindeleiters. Und da hat der Mark Driscoll also verschiedene Dinge geschrieben, die er gelernt hat und die er falsch gemacht hat. Und unter anderem hat er dann erzählt, dass er im Jahr, also in den früheren Jahren, das hat sich dann rausgestellt, das ist das Jahr 2000, da hat Mark Driscoll in Foren hat er diskutiert und das hat er gemacht unter dem Namen William Wallace der Zweite. William Wallace ist ja die Hauptfigur aus dem Film Braveheart, also auch wieder sehr martialisch, sehr, naja, sehr maskulin. Und da hat er gesagt, da hat er bis nachts um 3 hat er da diskutiert und es ist nicht gut gewesen und sollte man nicht machen. Und jetzt hat es einige Leute gegeben, die das gelesen haben und die dann nachgeforscht haben, was hat er eigentlich da so geschrieben? Und das haben die dann herausgefunden, haben dann Screenshots gemacht und auf einen Blog-Eintrag gepackt. Und das ist eben dann genau in dieser Zeit, 2014, ist auch das nochmal viral gegangen. Und ich habe das gelesen und fand das auch wiederum so aussagekräftig, dass ich euch diesen Blog-Eintrag, also zumindest so das, weiß ich nicht, die ersten 2 Absätze, habe ich euch auch nochmal durch Google Translate gejagt und lese das nochmal vor. Auch da wird wieder unglaublich viel deutlich. Das ist überschrieben mit, wir leben in einer, so auf Englisch würde es heißen, Pussified Nation. Ich habe es mal übersetzt mit Muschi-Nation. So, das spannt die Jennifer McKinney, die Professorin aus Seattle. Die hat hier so eine Verbindung geschrieben, hat gesagt, Pussified Nation, Mark Driscoll ist letztendlich damit durchgekommen, sowas zu sagen. Und deswegen ist Donald Trump wahrscheinlich später auch durchgekommen, als er gesagt hat, grab them by the pussy. Finde ich es nachdenkenswert, ist spannend. So, also, der Text geht dann weiter. Wir könnten jeden Mann, also die echten Männer, nicht diese Männer, diese Heulsusen wie James Dobbs mit seinen Promise Keepers oder die Leute, die homoerotischen Worship, also liebevolle Muttersöhnchen, sensible, entmannte, kastrierte, exakte Nachbildungen eines Evangelikalleinchens. Die nicht, aber echte Männer, die könnte man, mit denen könnte man eine Konferenz in einer Telefonzelle abhalten. Ja, offensichtlich, weil es davon nicht so viele gibt. So, er sagt dann, alles begann mit Adam, dem ersten der Pussified Nation, der seinen Mund hielt und zusah, wie alles kopfüber den Bach runterging, in die Hölle des Feminismus. Als er seinen Mund hielt und auf seine Frau hörte, die Satan für einen guten Theologen hielt. Als er hätte sie führen und seine übertragene Autorität als König des Planeten ausüben sollen. Infolgedessen wurde er verflucht, weil er seiner Frau zugehört hatte. Und jeder Mann, der seitdem so eine Muschi war, saß still daneben und sah zu, wie eine Nation von Männern, von verbitterten, penisneidischen, verbrannten, feministischen, alleinerziehenden Müttern großgezogen wurde, die dafür sorgen, dass Johnny zu einer sehr netten Frau heranwächst, die sich zum Pinkeln hinsetzt. Er geht dann weiter und erzählt dann eben über Johnny, der ja letztendlich dann verantwortlich dafür ist, dass die Kirche zugrunde geht. So, auch hier eine extreme frauenfeindliche Sprache, wo deutlich wird, wenn du als Theologe auf die Frau hörst, dann geht's den Bach runter. Die Frauen haben also theologisch nichts zu sagen. Und was hier für mich nochmal sehr, sehr deutlich wird, ist die Verachtung einmal dem Feminismus gegenüber, aber auch Männern gegenüber, die eben nicht diesem Ideal der Stärke entsprechend. Also er nennt das ja dann Johnny, dieser Mann, der von einer feministischen, alleinerziehenden Mutter großgezogen wurde und dann verweichlicht wird. Und mich hat das auch an Donald Trump erinnert. Vielleicht erinnert ihr euch da auch dran. Donald Trump hat ja einmal über John McCain, einen republikanischen Politiker, der in Kriegsgefangenschaft war und dann befreit wurde und dann als großer Kriegsheld galt. Da hat Donald Trump dann so verachtend hat gesagt, also mir sind die Leute lieber, die erst gar nicht in Kriegsgefangenschaft kommen, die sich nicht gefangen nehmen lassen. Also auch da eine krasse Abwertung und Verachtung für das, was schwach ist. Und da denke ich mir eben, das macht mich auch betroffen auf eine Weise, weil ich glaube, dass diese Stärke, die Mark Driscoll hat, die kann er natürlich, er ist ein sehr charismatischer Prediger, er hat eine Gemeinde von zehntausenden Leuten gehabt damals und kann dann natürlich auch sich darüber produzieren und dann das als Beweis seiner Stärke sozusagen vor sich herschieben. Und wo ich aber sagen würde, ich traue dem Braten ja nicht. Also Männer, die sich so stark geben, die haben meistens auch nochmal eine ganz andere Seite und die müssen irgendetwas überkompensieren. Das ist meine, laienpsychologische Vermutung, Beobachtung, wie auch immer. Ich glaube, dass wir es alle nicht beisammen haben. Alle haben Schwachpunkte und Menschen sind immer mal stark, aber sind auch schwach. Und was ist eigentlich mit denen, die wirklich offensichtlich schwach sind, Menschen, die behindert sind, Männer, die krank sind? Das gehört auch zum Leben dazu. Und ich finde, dass eine Männlichkeitstheologie für sowas auch Platz haben muss. Ist bei ihm aber nicht so. Ich erlebe da einfach sehr, sehr viel Wut und sehr viel Verachtung und eine Härte, die er später in seinem Buch auch nochmal aufgreift. Er sagt dann, als er eine Tochter dann bekommen hat, hat er gemerkt, mit der kann er nicht so hart umgehen. Und deswegen hat er dann seine Theologie auch irgendwo ein bisschen geändert und hat dann gesagt, ja, Jesus war ja nicht nur der Löwe, sondern er war auch das Lamm, also brauchst auch Empathie und so weiter. Man hat also einen gewissen Lernprozess gegeben, aber ich glaube, von dem, wie er spricht, ist da immer noch eine sehr, sehr große Verachtung, große Härte und das wird eben auch deutlich, wie gesagt, schon an queeren Menschen. So, die Geschichte von Mark Driscoll ging, wie gesagt, weiter. Er hat dann noch die Konten von Mars Hill hat er gelehrt und hat gekündigt, ist 2 Jahre mehr oder weniger abgetaucht und hat dann 2 Jahre später die Trinity Church, ich meine in Arizona, gegründet. Und seitdem ja auch nochmal eine inhaltliche Entwicklung hingelegt. Ich glaube, das kann man so ein bisschen so sagen. Also Acts 29 als Netzwerk war ja reformiert, calvinistisch. Da ist er rausgeflogen. Und dann hat er später oder daraufhin eher versucht, sich stärker auch im charismatischen Bereich Namen zu machen, da stärker anzudocken. Da gibt's jetzt die letzte Story, die ich euch teile, auch aus diesem Jahr, also 2024. Und zwar hat Mark Driscoll da auf einer Männerkonferenz sprechen können von einer der größten charismatischen Gemeinden, die James River Church in den USA. Deren Pastor ist John Lindell und da hat sich ja etwas sehr Bemerkenswertes zugetragen. Da muss man aber ein bisschen Hintergrund haben und zwar hat Mark Driscoll in den letzten Jahren verschiedene Bücher rausgebracht, die jetzt einen ganz anderen Touch haben. Also wenn ich mir angucke, welche Bücher er vorher geschrieben hat, das war oft sehr stark dominiert von theologischen Themen. Natürlich auch das Thema Sexualität und so weiter und so. Das hat es auch immer schon gegeben. Aber jetzt geht sehr, sehr stark um spirituelle Kriegsführung, geistliche Kriegsführung, was einfach das Thema der charismatischen Bewegung ist. Und da hat er dann sich stärker drauf fokussiert. Finde ich hochinteressant. Ein Buch hat er rausgebracht, New Days, All Demons, und ein anderes Buch, Win Your War. Und in diesem Alte Tage oder Neue Tage, Alte Dämonen, da macht er Folgendes. Und zwar geht er da auf 2 biblische Figuren ein, auf Ahab, einen jüdischen König, und Isabel, seine Frau. Und da gibt's verschiedene Geschichten. 1. Könige 16 zum Beispiel, da hat die Isabel ja den Ahab dazu gebracht, nicht mehr den Gott der Bibel anzubeten, den israelischen jüdischen Gott, sondern phönizische Götter. Und dann gibt's in Offenbarung 2, Vers 20, gibt's nochmal einen Hinweis auf den Geist der Isabel, auf die Isabel, die offensichtlich was mit Verführung von Männern zu tun hat. Das wird dann sexuell konnotiert. Und Mark Driscoll macht da Folgendes draus. Er sagt, Ahab und Isabel, das waren historische Figuren, aber eigentlich stecken da Dämonen hinter. Und diese Dämonen, die hat es damals gegeben, die hat es aber auch schon im Garten Eden gegeben, weil auch da war Adam schon derjenige, der die Klappe gehalten hat und die Frau hat die Initiative gehabt. Und genauso ist das eben auch dann diese Dämonen, der Ahab-Spirit, der Männer vor allen Dingen dazu bringt, passiv zu sein und der Frauen da dann dazu bringt, also der Isabel-Geist, der Frauen dazu bringt, Initiative zu zeigen, verführerisch zu sein, was auch immer. Und dann ist die These von Mark Driscoll in diesen Büchern, dass diese Dämonen heute immer noch am Werk sind und dass sie zum Beispiel die treibende Kraft hinter den feministischen Wellen sind. So, und jetzt komme ich zu der Männerkonferenz der James River Church. Jetzt muss man sagen, da hat es als... Ja, die fahren da immer viel auf. Es hat dann eine Show-Einlage gegeben von Alex Magala. Der ist auch bei so verschiedenen, wie heißt das nochmal, America Got Talent oder sowas, ist er aufgetreten als Schwertschlucker. Und jetzt muss man sagen, Alex Magala war früher auch Stripper, ist dann aber Christ geworden. Und jetzt durfte er als frischer Christ, durfte er eben seine Schwertschlucker-Show, durfte er am Anfang eben zeigen und hat das gemacht. So, und dann, das war, glaube ich, an einem Donnerstag oder Freitag, dann war Samstag und Sonntag und dann durfte Mark Driscoll eben seine Predigt halten und er hat diese Predigt gehalten und dann nach 20 Minuten oder so hat er dann Folgendes gesagt. Auch das habe ich euch nochmal durch Google Translator gejagt. Bevor das Wort Gottes geöffnet wurde, gab es eine Plattform. Es war ein hoher Ort, darauf befand sich eine Stange, eine Aschera, dasselbe, was in einem Stripclub von Frauen verwendet wird, die den Isabel-Geist haben, um Männer zu verführen. Und davor stand ein Mann, der sich das Hemd vom Leib riss, wie es eine Frau von einer Stange in einem Stripclub tut. Dieser Mann stieg dann auf. Sehen Sie oder seht, unser Gott ist nicht arrogant, er ist demütig und er steigt herab. Und dann schluckte er ein Schwert und Jesus weinte. So, als das, dann hat er noch weiter so gesagt, ne, dieser Isabel-Geist, der ist auch hier und so weiter. Und John Lindle hat Mark Driscoll dann von der Bühne geholt, als Lead-Pastor dieser riesigen Gemeinde, hat gesagt, Mark, du bist jetzt fertig, es reicht. Mark Driscoll hat dann versucht, die Halle zu verlassen, ist dann direkt runtergegangen von der Bühne, wollte die Halle verlassen, wollte gehen. Und John Lindle ist ihm schnell hinterher und hat gesagt, ey, immer schwierig. Und dann hat er das noch versucht, dann öffentlich gerade zu biegen, hat dann gesagt, hier ganz ehrlich Leute, Mark Driscoll hat mehrere Tage Zeit gehabt und in Matthäus 18 steht, wenn ihr was gegen euren Bruder habt, dann geht zuerst zu ihm im Privaten und klärt die Sache. Und das hat Mark nicht gemacht. So, und dann haben sich Mark Driscoll und John Lindle nochmal auf die Bühne gegeben und haben dann sozusagen so ein Gespräch gemacht, wo man das Ganze dann geklärt hat und dann gesagt hat, ja, war nicht in Ordnung, dass ich das so öffentlich direkt gesagt habe und so. So, danach haben die beiden ein Selfie gemacht und das Ganze dann auf Social Media geteilt. So, und das Ganze, genau. Und dann ist das aber viral gegangen, weil die Halle ist auch abgegangen wie sonst was. Also, und die waren mehrfach, also vermehrt auf der Seite von Mark Driscoll und haben den John Lindle total ausgebuht dafür, dass er Mark Driscoll von der Bühne geschmissen hat. Und das Ganze ist in sozialen Medien hochgekocht worden. Die Medien haben das aufgegriffen, da wurde drüber berichtet und so weiter. Und Mark Driscoll hat dann mal ganz schnell einfach dieses Versöhnungsfoto von seiner Pinnwand genommen und hat stattdessen einfach gesagt, ich werde jetzt jeden Tag über den Isabel-Geist, werde ich auf Social Media Content machen und so weiter. Und es ist einfach ganz spannend, dass das eben in einer Zeit ist, wo Mark Driscoll diese Isabel-Bücher verkauft und wo er eben diese Theologie ja damit Geld macht im Prinzip und sich dann aber auch anbiedert an die charismatische Bewegung. Und ja, es gab dann Kommentatoren, die gesagt haben, um eben diesen medialen Erfolg zu haben, hat er sich eigentlich mit der größten charismatischen Gemeinde verscherzt. Ja, und hat da eigentlich alle Türen jetzt zu, um in der charismatischen Szene noch stattzufinden. Und das, was er stattdessen macht, ist, dass er dann jetzt stärker in den Kulturkampf geht, also noch stärker politische Themen anspricht und sich dann stärker an die christlichen Nationalisten, an die rechtsextremen Christen in den USA anbiedert und versucht da eben stärker Fuß zu fassen. So, das vielleicht mal so als verschiedene Beispiele. Ich finde dieses Beispiel mit dem oder diese ganze Art zu denken, alte Dämonen und dass der Feminismus an sich ja Teil von dämonischen Einflüssen ist, finde ich hochproblematisch. Ob, ja, ist natürlich klar. Und ich finde es auch deswegen hochproblematisch, weil es unfassbar anschlussfähig ist für den rechten Populismus, für Rechtspopulismus. Da bin ich auch noch dran, da werde ich sicherlich auch nochmal Content zu kreieren, aber da eben zu sehen, dass offensichtlich da ein Männlichkeitsbild geprägt wird und auch ein Kulturverständnis, was ja irgendwie dann alles miteinander verwoben ist, wo so eine geistliche Kampfführung dann so anschlussfähig ist für eine rechte Politik, für eine rechtspopulistische Politik. Das ist wirklich erstaunlich. Und ich frage mich halt auch, wie das Ganze in Deutschland aufgegriffen wird. Also ich habe schon den Eindruck, es hat vor ein paar Monaten vom ICF München hat es eine Predigtreihe gegeben, wo sehr viele von diesen Elementen, auch gerade dieses Weltbild von die woke Bewegung, die dann von den alten Dämonen sozusagen herkommt, hat im ICF München zum Beispiel eine Predigt gegeben. Oder es gibt jetzt die reformierte Baptistengemeinde in Frankfurt, die jetzt demnächst eine Drachentöterkonferenz dann veranstalten wird. Alles Dinge, wo ich denke, ja, da scheint's Anknüpfungen zu geben. Ob das jetzt alles von Mark Driscoll inspiriert, das weiß ich natürlich nicht, aber es sind Motive, die ich finde, die aufgegriffen werden oder die ähnlich sind. Und das finde ich ist schwierig. In dieser Podcast-Folge wollte ich da ein bisschen drüber aufklären. Genau. Und ja, ich glaube, das ist aber noch nicht vollständig. Da ist noch nicht alles zugesagt. Da muss mehr zugesagt werden. Genau. Aber an dieser Stelle erstmal vielen Dank fürs Zuhören und dann bis demnächst.
Dieser Podcast ist Teil des Ruach-Jetzt-Netzwerks.